Wir sind Schuhkurier. Aktuell, relevant, meinungsstark. Heute mit Petra Steinke. Heute spreche ich mit Hans-Hermann Deters. Er ist Geschäftsführer der Verbundgruppe Sport 2000 und seit vielen Jahren in der Sport- und Schuhbranche aktiv. Vor kurzem hat er angekündigt, Ende März 2022 aus der Verbundgruppe ausscheiden und sich mehr seinem Privatleben widmen zu wollen. Gemeinsam mit Hans-Hermann Deters möchte ich nun auf Vergangenes zurückblicken, aber auch auf das schauen, was kommt. Hallo und herzlich willkommen, Herr Deters.
Ja, vielen Dank, Frau Steinke. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Deters, Sie blicken auf 3 Jahrzehnte Schuh- und Sportbusiness zurück. Mit welchem Gefühl verlassen Sie die Branche?
Ja, ich kann sagen, dass ich natürlich mit großer Dankbarkeit auf meine berufliche Karriere zurückblicke. Ich hatte das Glück und auch das Privileg, in einer der schönsten Branchen zu arbeiten. Und ich denke, jeder, der in der Sportwelt unterwegs ist, weiß, was ich damit meine. Sport begeistert und Sport fasziniert. Der Mensch ist im Mittelpunkt und das strahlt natürlich auch auf die Arbeit ab. Ich habe in all den Jahren großartige Menschen kennengelernt. Es sind Freundschaften entstanden und ich glaube daher auch, dass am Ende ein wenig Wehmut dabei sein wird, wenn ich dann Ende März in mein Haus meinen Abschied habe.
Wehmut, das kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, Sie blicken auf viele Jahre zurück. Können Sie benennen, was Ihr größter Erfolg war?
Ja, wenn Sie nach dem größten Erfolg fragen, Frau Steinke, dann würde ich gerne eines vorausschicken. Ich denke, das ist im Wirtschaftsleben wie im Sport. Erfolg ist immer eine Teamleistung. Und in dem Kontext denke ich gerne an 2 Unternehmen zurück, wo ich glaube, dass es meinen Teams und auch mir gelungen ist, vielleicht eine besondere Handschrift oder auch besondere Dinge auf den Weg gebracht zu haben. Das sind natürlich zunächst meine 13 Jahre bei Reebok in München-Oberhaching. Ich habe dort 1993 begonnen, damals als Volljurist, insbesondere auch mit der Verantwortung für die Entwicklung selektiver Vertriebskonzepte. Einige Jahre später bekam ich dann die Verantwortung für die osteuropäischen Märkte und später für die Distributorenmärkte in Afrika, Middle East und in ganz Europa. Das war natürlich für einen Juristen nicht unbedingt ein klassischer Berufsweg, aber ich glaube, für mich im Nachhinein war es ein echter Glücksfall. Und ich muss sagen, ich hatte hier einen tollen Gestaltungsspielraum und konnte mit einem jungen, internationalen und auch sehr motivierten jungen Team etwas aufbauen. Die ganze Mannschaft, die hat mitgezogen und wir waren am Ende auch sehr stolz darauf, dass wir nach einer sehr akribischen, muss man sagen, Marktbearbeitung in Osteuropa in einigen Ländern sogar Marktführer waren. Und wenn ich dann auch meine Zeit als Geschäftsführer zurückblicke, dann hatte ich dort denselben Gestaltungsspielraum. Aber vor allen Dingen, und ich glaube, das war damals viel wichtiger, auch die komplette Rückendeckung vom amerikanischen Mutterkonzern. Ich habe mich dort aber nicht in der Geschäftsführerrolle gesehen, sondern eher als ein Trainer, der dafür sorgt, die richtige Mannschaftsaufstellung hinzubekommen. Es ging einfach darum, junge Talente zu fördern, zu entwickeln und auch dem Team Verantwortung zu geben. Und wenn ich heute die Modewörter höre, New Work, Agilität oder auch das Thema Empowerment, dann muss ich häufig schmunzeln. Das sind Dinge, die haben wir vor 20 Jahren bei Reebok schon gelebt, aber wir haben diese Begriffe nicht eingesetzt. Ja, bei uns stand insbesondere der Team Spirit im Mittelpunkt und ich glaube, das war auch unser Erfolgsfaktor. Wir haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt, wir haben Strategien entwickelt, aber wir haben auch Mut gehabt, muss ich sagen, mal neue Dinge anzupacken. Und wichtig war, dass wir Anfang der Jahrtausendwende dann in 4 Kategorien in einer Nummer 1 oder Nummer 2 Position im Kernmarkt Deutschland waren. Und das war eine Marktgröße und auch ein Marktanteil, den Reebok dann nach dem Verkauf leider einbüßen musste und auch bis heute nie wieder erreicht hat.
Auf welche Erfolge blicken Sie zurück, wenn Sie an die Sport-2000-Zeit denken?
Ja, die Sport 2000 ist für mich in diesem Kontext genauso wichtig und ich möchte das ähnlich sehen wie bei Reebok seinerzeit. Hier blicke ich natürlich auf ein sehr starkes Wachstum in den letzten Jahren zurück. Wir sind um fast 80% im zentral regulierten Umsatz gewachsen und konnten auch während meiner Zeit über 550 strategisch sehr relevante Händler hinzugewinnen. Viele davon aus dem Bereich der Spezialisten und auch der großen Top-Accounts. Wir haben mit den Spezialisten und auch mit den Top-Accounts heute eine marktführende Position eingenommen und das war strategisch sehr geplant. Wir sind sehr ausgewogen aufgestellt heute. wirtschaftlich stabil und gesund und damit natürlich für immer mehr Handelsunternehmen ein interessanter Partner. Wir haben auch in diesem Jahr viele Zuwächse und neue Partner gewinnen können. Wir konnten zuletzt Jahr für Jahr neue Rekordzahlen vermelden. Und ich kann Ihnen so viel verraten, wir werden auch in der Pandemiezeit, auch in diesem Jahr, wieder neue All-Time-Highs haben. Aber auch hier, und das ist mir genauso wichtig, war es eine Teamleistung. Und deshalb bin ich auch hier den Mitstreitern in Mainhausen und auch meiner sehr geschätzten Kollegin, der Margit Gosau, für ihre Unterstützung hier dankbar.
Erfolg ist das eine, Herr Deters. Gab es auch Niederlagen? Und wenn ja, was war Ihre größte Niederlage?
Wenn ich den Begriff Niederlage höre, dann muss ich sagen, eine Niederlage, die einen solchen Namen verdient, die fällt mir vielleicht ehrlicherweise nicht ein. Aber natürlich ist mir auch nicht alles gelungen und ich habe auch mit Sicherheit die ein oder andere Fehlentscheidung getroffen. Was ich aber vielleicht in dem Zusammenhang erwähnen möchte, ist etwas, das ich vor meinem Einstieg bei der Sport 2000 völlig unterschätzt habe. Und ich glaube, das trifft fast auch auf jeden zu, der auf die Verbundgruppen mit dem Blick von außen schaut. Ich spreche hier von der Komplexität der Verbundgruppenlandschaft und diese Komplexität, die erlebt man erst wirklich, wenn man mittendrin ist. Mit über 1000 Händlern, mit den vielen unterschiedlichen Handelsformaten, den Generalisten, den Spezialisten und die dann wiederum in unterschiedlichen auch Erlebniskategorien, in Outdoor, in Running, in Teamsport oder die Sneaker-Spezialisten und dann mit den vielen Online-Playern haben wir eine sehr heterogene Händlerstruktur. Aber nichtsdestotrotz, und das ist dann die Krux der ganzen Geschichte, erwarten viele Lieferanten die eine Sport 2000, die eine hohe Verbindlichkeit zeigt und im Idealfalle mit einem Konzept für alle Händler spricht und am liebsten natürlich auch noch ein dickes Orderbuch abliefert. Und die Interessen der Händler, die sind wiederum ganz andere. Unsere Händler sind an erster Stelle Unternehmer und das muss ich Ihnen nicht sagen, Unternehmer sind freiheitsliebend und die möchten sich nicht gerne in ein Korsett stecken lassen, das vielleicht der ein oder andere Lieferant über den Verband vorgeben möchte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Aspekt und seine Auswirkungen auf die tägliche Arbeit, das habe ich anfangs unterschätzt. Aber ich glaube trotzdem, dass wir auch hier einiges erreicht haben, um bei allen Parteien ein besseres auch Verständnis für die jeweiligen Interessenslagen hinzukriegen. Von der Industrie wünsche ich mir jetzt, dass sie die Chancen der heterogenen Struktur und auch die klare Positionierung der Spezialisten oder auch der Generalisten künftig höher bewerten als vermeintlich vertikale Effizienzvorteile. Aber von unseren Händlern umgekehrt genauso erwarte ich, dass sie sich mehr als in der Vergangenheit in einer Verantwortungsgemeinschaft mit der Verbundgruppe sehen, damit wir auch hier unter Beweis stellen können, dass wir ein verbindlicher und verlässlicher Partner für die Industrie sind. Eine Sport 2000 ist am Ende nur so gut, wie die Händler mitspielen.
Sie haben Erfahrung im Schuh- und im Sporthandel gesammelt, Herr Deters. Wo liegen Ihrer Meinung nach die größten Unterschiede zwischen beiden Bereichen und was können beide Branchen gegebenenfalls voneinander lernen?
Ja, wenn ich 20, 30 Jahre zurückblicke, dann hörte man häufig, dass der Sportfachhandel im Vergleich zum Schuhfachhandel weniger kaufmännisch und dafür deutlich emotionaler unterwegs sei. Die Erklärung war schnell gegeben, weil viele Sportgeschäfte aus dem Hobby ihrer Inhaber entstanden waren. Ich glaube, dass diese Einschätzung heute keine Gültigkeit mehr hat. Der Sportfachhandel ist ebenso professionell aufgestellt, wie es der Schuhfachhandel ist. Es gibt sicherlich in beiden Branchen Ausnahmen. Den Unterschied, den ich aber sehe, der ist auf der Produktseite. Viele Schuhhändler sind im wahrsten Sinne schuhverliebt und stellen das Produkt in den Mittelpunkt. Im Sportfachhandel glaube ich, dass da die Marken eine größere Rolle spielen. Das ist sicherlich geprägt auch von der Bedeutung der globalen Marken Adidas, Nike und Puma. Und die Markenbegehrlichkeit hat hier eine ganz andere Rolle. Ich denke, dass beide Branchen vor massiven Herausforderungen stehen, weil das veränderte Konsumentenverhalten und auch die Digitalisierung ist eine wirkliche Bewährungsprobe für den Einzelhandel. Und es gibt in beiden Branchen Vorreiter und großartige Unternehmen, die auch hier Antworten gefunden hat. Und ich möchte nicht sagen, dass es in der einen Branche besser läuft als in der anderen. Ich glaube, wichtig wäre, dass man sich mit den Vorreitern beschäftigt und sich anschaut, was sind deren Erfolgsprinzipien, um davon zu lernen.
Dazu hätte ich noch mal eine Nachfrage, Herr Deters. Nun ist ja der Schuhbereich und auch der Sportbereich sozusagen in Mainhausen unter einem Dach, unter dem Dach der ANWR Group. Gibt es denn da diese Verzahnungen, also dass man konkret voneinander lernen kann, dass man sich austauscht in RV-Gruppen oder wo auch immer?
Es gibt natürlich den kollegialen Austausch. Es gibt auch natürlich Partner der Sport 2000, die gleichzeitig ANWR-Partner sind. Und natürlich arbeiten wir auch zusammen, gerade bei den globalen Marken oder auch im Großhandel oder auch jetzt in einer Kategorie mit dem Thema Eigenmarke. Es gibt schon einen Austausch und wir versuchen natürlich Synergien zu finden, die Sinn machen.
In der Pandemie ist das Thema Partnerschaft zwischen Industrie und Handel sehr oft besprochen worden. Die einen haben wahrgenommen, dass diese Partnerschaft an Kraft gewonnen hat. Andere haben gesagt, also Partnerschaft ist jetzt wirklich völlig in Frage zu stellen. Was glauben Sie? Nimmt die Partnerschaft zwischen Industrie und Handel gerade auch unter dem Eindruck der Pandemie eher zu oder wird sie schwächer?
Ich glaube, wir können das nicht so pauschal beantworten. Es gibt Marken, die gerade in der momentanen Zeit deutlich kommunizieren, dass sie künftig in erster Linie direkt auf den Konsumenten sich einstellen. Das heißt, Direct to Consumer ist das Stichwort. Und hier fällt es mir schwer, das Thema Partnerschaft zu sehen. Andererseits glaube ich aber, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und auch die Marktentwicklungen im Moment wirklich eine Chance bieten, das Thema Partnerschaft zwischen Industrie und Handel neu zu definieren. Ein gutes Beispiel für eine gelebte Partnerschaft ist unser Premium-Konzept Absolut Run. Hier gibt es eine strategische Zusammenarbeit mit 7 oder 8 strategischen Lieferanten. Und das Ganze ist sehr gewinnbringend für beide Seiten, für unsere Händler und für die Industrieseite. Unsere Händler können sich mit deutlich besseren Margen, mit deutlich besseren Durchschnittspreisen, mit deutlich weniger Abschriften positiv behaupten und positiv entwickeln. Die Händler, die Industrieseite auf der anderen Seite hat tolle Plätze in den besten Geschäften und natürlich auch gesicherte Umsätze, planbare Umsätze durch diese mehrjährige strategische Partnerschaft. Unsere Kollegen in der Schweiz haben ein Konzept entwickelt, das nennt sich Brand Connect. Und wir setzen dieses Konzept jetzt auch international um. Wir haben es auch in Deutschland in der Umsetzung. Und hier geht es um eine mehrjährige Partnerschaft genauso mit einer sehr hohen Verbindlichkeit. Das heißt, ein Commitment unserer Händler, bestimmten Marken sogenannte Inhouse-Shares zu geben. Und als Gegenleistung bekommen diese Händler Top-Konditionen, Top-Service-Leistungen und sonstige Vorteile, was am Ende natürlich auch dann bessere wirtschaftliche Ergebnisse bringt. Und auch das ist natürlich ein Thema einer besonderen Partnerschaft, die jetzt gerade in dieser Zeit wichtiger ist denn je.
Welche strategische Rolle kommt in Ihrer Meinung nach den Verbundgruppen zu? Und müssen die nicht eigentlich angesichts der doch erheblichen Strukturveränderungen, die wir ja erleben, ihre Rolle überdenken und justieren?
Ja, wir hören natürlich immer, der Handel muss sich neu erfinden und genauso glaube ich, gilt das in demselben Maße auch für die Verbundgruppen. Wir haben schon vor einigen Jahren damit begonnen, uns neu aufzustellen und uns wegzuentwickeln von einer Einkaufsorganisation alter Tage hin zu einer, wie wir es nennen, modernen Retail-Service-Organisation. Die Begriffe Positionierung, Spezialisierung und Digitalisierung, das sind unsere strategischen Stoßrichtungen. Und ich denke, die Digitalisierung und das Internet sind die größte Herausforderung. Sie ermöglichen der Industrie den direkten Zugang zum Konsumenten. Und die Machtverhältnisse haben sich insoweit schon längst zum Nachteil des gesamten Handels verschoben. Wenn wir jetzt unsere Aufgabe darin sehen, unsere Handelspartner, unsere Unternehmen wettbewerbsfähig aufzustellen, dann geht es um die Entwicklung der richtigen Konzepte. Mit der Entwicklung der zukunftsfähigen Retail-Konzepte, ich habe eben das Thema Absolut für den Bereich Running erwähnt, dasselbe haben wir in anderen Bereichen für Teamsport im Einsatz oder auch mit unseren neuen Club-Konzepten, möchten wir natürlich unsere Händler zukunftsfähig entwickeln und ihnen Formate an die Hand geben. Das ist nur ein kleiner Baustein aus unserem umfangreichen Leistungsportfolio. Die Digitalisierung und natürlich das Thema der Daten nimmt heute einen sehr hohen Stellenwert innerhalb der ANWR-Gruppe ein. Und hier wurde viel investiert und hier wird weiter investiert. Heute entscheiden immer häufiger die Big-Data-Analysen um den Kampf des Kunden. Und das Erkennen von Verhaltensmustern, umschrieben mit dem Thema der vorausschauenden Analytics, Predictive Analytics, ist hier ein Thema. Wir haben hier im letzten Jahr bereits mit einem unserer Top-Accounts ein Pilotprojekt gestartet und haben die Erkenntnisse daraus jetzt auch genommen, um auch andere Handelsformate davon profitieren zu lassen.
Ich habe noch mal dazu eine Frage, Herr Dieters. Das Thema Daten und was man damit machen kann, um auch ein Mitgliedsunternehmen erfolgreicher aufzustellen, das wird in der ANWR-Gruppe insgesamt schon seit Jahren auch diskutiert. Es gab und gibt vielleicht immer noch Vorbehalte von Händlern. Wie sehen Sie das? Ist man auch vielleicht unter dem Eindruck der Pandemie jetzt so weit, dass man sagt, ich habe verstanden und bin auch bereit, also einen Teil meiner Informationen zu teilen, damit da am Ende, ich sag mal, bessere Umsätze, bessere Ergebnisse erzielt werden können?
Ja, ich glaube, Sie sprechen das richtige Thema an. Das ist ein sehr sensibles Thema. Und wenn ich hier über Daten spreche, dann spreche ich auch von einem maßvollen Erheben und Nutzen der Daten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass unsere Händler den Mehrwert erkennen, wenn sie Daten mit uns oder auch mit den Lieferanten austauschen. Wir sehen hier deutliche Vorteile in der Kollektionserstellung bei einigen großen Marken. Wir sehen natürlich auch den Austausch im Bereich EDI, wo die Sortimente automatisch wieder nachgeliefert werden. Hier haben wir am Ende bessere Kennzahlen und hier müssen wir sensibel in den Dialog mit unseren Handelspartnern einsteigen. Es wird ein sensibles Thema bleiben. Aber ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich für eine Verbundgruppe, wenn Sie ansprechen, wie müssen wir uns verändern? Natürlich unsere Relevanz gegenüber der Industrie. Und die Industrie misst uns beim Thema Relevanz natürlich an der Verbindlichkeit. Wie verbindlich sind wir am Ende auch im Verhältnis zu unseren Handelspartnern? Wir haben auch hier einige Konzepte im Einsatz. Unser Thema Single Account, das heißt unser Großhandel, ist hier natürlich ein wichtiger Teil auch im Zusammenspiel mit der Industrie. Und wir sind am Ende nur so gut, wie unsere Händler mitspielen. Und darin liegt natürlich die wesentliche Aufgabe, dass wir unsere Händler abholen, wie bei den Daten, und am Ende auch überzeugen, dass wir gemeinsam verbindlicher werden müssen. Nämlich hier haben wir heute noch einen klaren Wettbewerbsnachteil gegenüber vielen vertikal Aufgestellten. Das bleibt eine wichtige Herausforderung in den nächsten Jahren. Wenn ich dann an das Thema der Verbundgruppe denke, dann spielen natürlich auch unsere Konzernbanken eine wichtige Rolle. Insbesondere mit der DZB-Bank haben wir auch in der Pandemiezeit gegenüber der Industrie unter Beweis gestellt, dass die ANBR, die Sport 2000, ein verlässlicher Partner ist. Wir haben jede Rechnung in erster Kondition gezahlt und nicht agiert, wie es vielleicht andere gemacht haben. Wenn wir von den Industriepartnern heute bestätigt bekommen bei der Sport 2000, ich glaube, es sind viele, viele Dinge auf den Weg gebracht worden, dass wir uns von einem Hinterbänkler, das hat mir eine sehr geschätzte, auch wichtige Person vor einigen Wochen gesagt, wir hätten uns von einem Hinterbänkler in der Verbundgruppenwelt zu einem Musterschüler entwickelt. Ich glaube, dann ist auch die Anerkennung da, dass wir uns durchaus bewegen. Aber wir werden uns auch weiter bewegen müssen.
Das ist ja ein bemerkenswertes Kompliment.
Ja, ich habe mich sehr drüber gefreut, ja.
Nun ist die deutsche Handelslandschaft im Schuh- und Sportbereich, Herr Dethas, ja doch sehr heterogen. Das ist anders als in anderen europäischen Märkten. Das ist wirklich ein besonderes Merkmal in Deutschland. Kann diese spezielle Struktur auch in Zukunft aufrechterhalten werden oder muss man sich darauf einstellen, dass wir irgendwann britische Verhältnisse bei uns haben werden, zum Beispiel?
Also ich denke, britische Verhältnisse werden wir hoffentlich nicht bekommen. Und ich glaube, trotzdem werden wir eine fortschreitende Konzentration in den nächsten Jahren haben. Wir werden auch unabhängig von der Pandemie sehen, dass sich kleinere Unternehmen vom Markt verabschieden. Und ich denke, ausschlaggebend wird häufig das Thema Nachfolge sein oder auch die fehlende Perspektive in strukturschwachen Regionen. Das ist eine Entwicklung, die ist unabhängig von der Pandemie. Ich glaube dennoch, dass wir eine gute Zukunft für einen starken, mittelständisch geprägten Einzelhandel in Deutschland haben. Aber der muss natürlich seine Hausaufgaben machen.
Sie haben in einem Statement zu Beginn unseres Gesprächs, als wir über das Thema Partnerschaft gesprochen haben, erklärt, dass es ja schon Hersteller gibt, die zunehmend in das D2C-Geschäft investieren. Wie können sich Händler positionieren, wenn ihre Lieferanten diesen Weg gehen?
Ja, ich glaube, dass trotz aller Hiobsbotschaften und des rasanten Online-Wachstums sich die Marktforscher dennoch einig sind, dass ein nicht unerheblicher kleiner Anteil vom Markt beim stationären Einzelhandel verbleiben wird. Die Direct-to-Consumer-Strategien der großen Marken zielen fast immer auf das E-Commerce-Business ab. Viele Marken haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie mit dem stationären Handel nicht wirklich gut umgehen können. Und ich denke, das ist die Chance für den gut positionierten und profilierten stationären Handel. Und was der stationäre Handel sich vielleicht anschauen sollte, sind die Erfolgsmuster, das, was der Endverbraucher vom Onlinehandel so sehr schätzt, nämlich die Einfachheit, die Simplicity und die maximale Kundenzentralität. Und das gilt es zu übertragen, zu interpretieren. Wie kann ich das im stationären Handel erlebbar machen? Wir haben hier tolle Händler, die das Thema heute bereits interpretieren und auch umsetzen. Denke hier an die Worte: an die Stichworte Community-Bildung, ich denke an das Thema Kundenbindung durch Social-Media-Plattformen, online-inspirierte Lösungen für einfachere Abholung, Umtausch oder Zahlungen. Hier sind unsere Händler teilweise sehr kreativ. Und ich glaube aber auch, dass die Pandemie und die damit verbundene Sehnsucht der Leute, auch wieder persönlich zusammenkommen, dass sich das der stationäre Handel zunutze machen muss. Der Human Touch, wie wir das nennen, bei der Sport 2000, der kann auf der Fläche gelebt werden, besser als in jedem E-Commerce-Umfeld. Und Ähnliches gilt natürlich auch für die Megatrends, wenn ich an das Thema Nachhaltigkeit denke. Und wenn wir von zirkulärer Mode sprechen, dann ist natürlich auch hier der stationäre Handel für die benötigte Kreislaufwirtschaft der ideale Partner. Also insofern, wenn ich sage abschließend oder allumfassend, es gibt eine gute Perspektive für den stationären Handel und wir werden keine Situation haben wie in England.
Eine Antwort auf diese zunehmenden D2C-Tätigkeiten der Industrie könnten ja Eigenmarken sein. Das gab es als These mal in einem relativ spektakulären Interview in diesem Jahr in Schuhkurier. Ist die Frage an Sie auch, Herr Dieter, sind Eigenmarken die Lösung oder ist es so, wie Sie eben geschildert haben, also manche Marken tun sich schwer mit dem stationären Handel? Muss man daraus schließen, dass Handel dann nicht unbedingt Marke kann?
Ich glaube, auch hier muss man unterscheiden zwischen der Schuhbranche vielleicht und der Sportbranche. Ich glaube, dass Eigenmarken in Einzelfällen einen Beitrag leisten können, sich zu differenzieren oder auch höhere Aufschläge zu erzielen. Für den Sportbereich, glaube ich, wird die Bedeutung von Eigenmarken überschätzt. Das sehe ich für die Schuhbranche vielleicht anders. Der Sport ist, wie ich das schon eben erwähnte, von den globalen Marken, von der Markenbegehrlichkeit sehr stark geprägt. Und das gilt nicht nur für die Global Brands, das gilt auch für kleinere Outdoor-Marken, die sehr stark mit der Marke, mit der Emotionalität und mit diesen Themen spielen. Und deshalb glaube ich, dass Eigenmarken nur begrenzt eine Lösung für die hier diskutierten Themen sind. Wir setzen bei uns vielleicht auf die ein oder andere Exklusivmarke, also echte Marken, das haben wir im Bereich Fitness, die wir exklusiv vermarkten, aber ansonsten auf starke Partner, auf starke Marken, die das Thema Partnerschaft ernst nehmen und die das Thema Handel ernst nehmen. Und dann natürlich benötigen wir am Ende auch die Sicherheit, dass unsere Händler mit diesen Marken Geld verdienen. Also für uns ist das Thema Marke wichtiger als das Thema Eigenmarke.
Nochmal ein Rückblick, Herr Dieters. Welche Innovationen hat die Branche in den zurückliegenden Jahrzehnten am meisten verändert?
Ich glaube, das kann ich ganz kurz beantworten. Das Internet natürlich und die Digitalisierung.
Und wenn Sie jetzt künftig sich anderen Themen zuwenden, es ist ja schon ein Abschied aus der Branche. Was wünschen Sie denn der Schuh- und Sportbranche für die Zukunft?
Ja, ich glaube, jeder Unternehmer braucht faire Rahmenbedingungen am Ende, um auch erfolgreich zu sein. Und ich glaube, die waren in den letzten Jahren nicht immer fair. Und insoweit wünsche ich der Branche und dem Handel insgesamt, dass die Politik auch ihren Beitrag leistet für bessere Rahmenbedingungen für den Einzelhandel, aber auch für den Erhalt attraktiver Innenstädte. Darum geht es am Ende auch. Und dann wünsche ich natürlich auch dem Handel, dass er nicht in die Abhängigkeit von wenigen Marken kommt und insbesondere nicht von Marken, die das Thema Direct-to-Consumer im Fokus haben. Ich wünsche eigentlich auch dem Handel mehr Global Player und ich nenne hier ausdrücklich eine Marke, die auch in dem Segment unterwegs ist wie Puma, die weiterhin auch klar kommunizieren, dass der stationäre Handel ein attraktiver Partner und ein bewusster Partner bleiben wird.
Sie haben erwähnt oder Sie wünschen sich faire Rahmenbedingungen für den Handel. Nun hat man jetzt gerade in der Pandemie den Eindruck gehabt, dass gerade der stationäre Handel also von Gott und der Welt vergessen war. Man hat ja sehr kämpfen müssen auch um faire Rahmenbedingungen in dieser Krise. Glauben Sie, dass die Appelle, die ja dann am Ende auch gefruchtet haben, dass sie nachhaltig sind, dass man in der Politik wirklich erkennt, stationärer Handel, vitale Innenstädte sind wichtig und das müssen wir auch nach Corona auf der Agenda haben und müssen uns kümmern?
Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Sie sagen, wir müssen uns auch nach Corona darum kümmern und wir müssen es auch kommunizieren. Wir müssen, glaube ich, mit dem Thema am Ball bleiben. Ansonsten wird es wieder in Vergessenheit geraten. Und wir sind auf der Sport 2000 Seite aktiv, auch um dem Sportbereich einen anderen Stellenwert in der Politik zu verschaffen und in der gesamten Gesellschaft. Und ich denke, das gilt für alle Belange vom gesamten Einzelhandel.
Was werden Sie denn an der Branche oder den Branchen, auf die Sie zurückblicken, besonders vermissen?
Das sind natürlich an erster Stelle die vielen Menschen, die mich in meinem Berufsleben begleitet haben. Das sind die Mitarbeitenden, das sind die Kollegen, das sind Lieferanten, das sind Händler und Dienstleister. Und über all die Jahre sind natürlich viele Freundschaften entstanden, für die ich sehr dankbar bin. Ansonsten denke ich aber, dass ich einen sehr aktiven nächsten Lebensabschnitt plane und bin zuversichtlich, dass mir da nicht langweilig wird. Aber ich bin auch guter Dinge, dass ich mit vielen Branchenkollegen und Freunden immer wieder im Austausch sein werde.
Und wenn Ihnen doch langweilig wird, kommen Sie dann nach Mainhausen?
Natürlich. Ich gehe mit bester Erinnerung aus Mainhausen in einer Zeit, in der wir auf viele tolle Erfolge zurückblicken können. Und natürlich freue ich mich dann, die Kollegen, wenn ich an Mainhausen vorbeifahre, den einen oder anderen auch gerne wieder zu besuchen.
Herr Dieters, am Schluss unserer Podcasts kommen häufig wenigstens zwei private Fragen und die beziehen sich natürlich auf Schuhe. Welche Schuhe haben Sie sich zuletzt gekauft? Erinnern Sie sich?
Ja, natürlich erinnere ich mich. Das hat auch schon mit meinen Plänen zu tun. Das waren zwei Paar Outdoor-Schuhe. Einmal in einer sehr robusten, wasserdichten Version und einmal in einer sehr leichten.
Und wo haben Sie die gekauft?
Ja, ich denke, das ist fast naheliegend bei Schuh- und Sportmücke.
Warum überrascht mich das nicht? Eine letzte Frage habe ich noch. Sie haben es schon ein bisschen angedeutet. Womit werden Sie sich beschäftigen, wenn es nicht mehr Sport und Schuhe ist?
Ja, ich hatte ja eben gesagt, ich glaube, das ist zumindest mein Plan, dass ich meinen nächsten Lebensabschnitt sehr aktiv gestalte. Ich werde natürlich München genießen, ich werde die Berge genießen und mich auch meinen Hobbys widmen. Natürlich im Sommer gerne wandern, der Wintersport, der hoffentlich bald starten kann und natürlich auch Reisen und Kultur. Und nebenbei habe ich noch zwei kleine Ehrenämter. Ich bin an einer Uni hier in München als Mentor engagiert und auch ansonsten noch in einem kleinen Projekt für mehr Bildungsgerechtigkeit für benachteiligte Jugendliche. Das sind so ein bisschen meine Themen und die werden mich, glaube ich, dann gut auslasten.
Dafür wünsche ich Ihnen viel Freude, Herr Dieters, viel Erfolg auch und alles Gute auf Ihrem nächsten Lebensweg sozusagen und bei Ihrem nächsten Lebensabschnitt. Und ich freue mich, wenn wir uns gelegentlich über den Weg laufen und den Kontakt halten. Alles Gute und vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Steinke.